Da Sally heute einen Blick in Joes Personalakte geworfen hat, um sich die Adresse seiner Eltern zu besorgen, war ihr klar, welche Fragen sie seiner Mutter stellen will. Naja, es gibt ein paar Dinge, über die ich gerne mit Ihnen reden würde. Ich mache mir so meine Gedanken. Evelyn nickt langsam, als würden Sallys sorgenvolle Gedanken sie plötzlich traurig machen. Ich weiß, was Sie damit sagen wollen, meine Liebe.
Wirklich?
Auch ich mache mir Sorgen. Sagen Sie, mögen Sie meinen Sohn?
Natürlich, deshalb bin ich doch hier.
Ich habe immer gedacht, dass mehr Frauen ihn mögen würden, aber er scheint kein Interesse an ihnen zu haben. Er ist was Besonderes, wissen Sie?
Das weiß ich. Er erinnert mich an meinen Bruder.
Oh, Ihr Bruder ist auch so?
Das ist er, sagt sie.
Sie sagt nicht wahr, denn das Wort wahr besitzt eine Endgültigkeit, über die sie im Augenblick nicht nachdenken möchte. Und Sie mögen Joe?
Ich mag Joe sehr.
Das ist gut, meine Liebe. Ich freue mich, das zu hören. Das bedeutet, dass Joe immer noch eine Chance hat. Aber,
ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Wir haben doch schon angefangen, meine Liebe.
Wie lange kann Joe schon Auto fahren?
Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat, ob man ihn mag.
Genau genommen hat es auch nichts damit zu tun. Aber ich habe ihn gestern Abend Auto fahren sehen und
er hat mich besucht. Er ist so ein guter Junge.
Ich weiß. Es ist ganz offensichtlich, dass Joe ein großes Herz hat. Er ist wirklich ein sehr netter Mensch. Aber ich wusste nicht, dass er Auto fahren kann.
Sie haben nicht gewusst, dass er Auto fahren kann? Sie haben doch gesagt, Sie würden mit ihm zusammenarbeiten.
Ja, allerdings.
Dann müssen Sie doch gesehen haben, wie er mit all diesen Autos rumgefahren ist.
Den Wagen der Polizei? Erzählt Joe ihr, dass er sie fährt? Das wäre so typisch für ein großes Kind, dass es zu ihm passen würde. Sie will Evelyn nicht die Illusion nehmen. Es ist schon schwer genug, hier zu sein und in seine Privatsphäre einzudringen. Sie fühlt sich richtig schuldig und sie hat Angst davor, wie Joe reagieren wird. Wenn sie versucht, ihm zu helfen, wird sie ihm wahrscheinlich unweigerlich wehtun. Und es ist möglich, dass er sie am Ende dafür hassen wird.
Natürlich. Ich war einfach nur neugierig und wollte wissen, wie lange er das schon kann, das ist alles. Erzählen Sie mir von sich, Sally. Ich nehme an, dass Sie nicht verheiratet sind?
Nein, nein, nicht verheiratet.
Haben Sie Familie? Irgendwelche Brüder oder Schwestern? Und was machen Sie, wenn Sie mit Joe zusammenarbeiten? Sind Sie seine Empfangsdame? Machen Sie die Autos sauber? Sind Sie Putzfrau?
Ich lebe bei meinen Eltern, sagt sie knapp, um diesen Teil des Gesprächs rasch hinter sich zu bringen und wieder über Joe reden zu können. Ich mache keine Autos sauber und ich glaube Joe auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Und warum sollte er?
Sally zuckt als Antwort mit den Schultern.
Und warum sollte ein Putzgehilfe eine Empfangsdame haben? Was machen Sie dann? Fragt Evelyn. Beruflich meine ich.
Naja, ich bin Wartungsarbeiterin. Ich halte die Dinge in Schuss, würde ich sagen.
Oh, das klingt sehr interessant, Sally. Es gibt nicht viele Mechanikerinnen. Möchten Sie auch eines Tages Autos verkaufen?
Autos verkaufen?
Ja, möchten Sie welche verkaufen?
Vielleicht träumt Joe davon, Autos zu verkaufen.
Ich habe wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht.
Sie greift nach ihrem Getränk und nimmt einen großen Schluck. Sich mit Joes Mutter zu unterhalten, erweist sich als genauso kompliziert wie eines der Gespräche zu führen, die sie bisher mit Joe hatte.
Die Sache ist die, ich bin hierher gekommen, um über etwas zu sprechen, das meiner Meinung nach möglicherweise passieren könnte. Zwischen Ihnen und Joe? Oh, das wäre wunderbar.
Sally lehnt sich zurück und unterdrückt ein Seufzen. Plötzlich kann sie nicht mehr weitermachen. Joe hat für seine Mutter eine Welt geschaffen, in der sie ihn in einer bestimmten Weise sehen soll. Und zweifellos hat das viel, viel Zeit gekostet. Sie könnte das alles mit ein paar unbedachten Worten kaputt machen. Nein, am besten hört sie jetzt auf.
Hier gibt es keine Antwort auf die Frage, warum Joe Auto fahren kann. Keine Antworten auf die Frage, wer ihn angegriffen hat. Sie nimmt noch einen großen Schluck von ihrem Getränk, denn sie will möglichst schnell damit fertig werden und von hier verschwinden. Ich wusste, dass Joe jemanden finden würde.
Er ist wirklich was ganz Besonderes, sagt Sally, weil sie nicht weiß, was sie sonst sagen soll. Sie nimmt noch einen großen Schluck. Noch einer, dann kann sie gehen.
Nachdem sein Vater gestorben ist, da wusste ich nicht, welchen Einfluss das auf ihn haben würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich dachte, er würde Probleme bekommen, ein bisschen seltsam werden.
Sally nickt. Sie hat nicht gewusst, dass Joes Vater tot ist.
Joe wurde schweigsam. Er hat sich in sich selbst verkrochen. Nicht lang danach ist er ausgezogen. Wissen Sie, dass ich noch nie in seiner Wohnung war? Ich mache mir Sorgen um Joe. Aber ich vermute, dass das allen Müttern so geht.
Auch ich mache mir Sorgen um ihn. Sally leert ihr Glas.
Also, ich gehe dann mal.
Aber Sie sind doch gerade erst gekommen.
Ich weiß. Nächstes Mal bleibe ich länger. Ich wollte nur vorbeischauen und Hallo sagen. Sie sind wirklich eine nette junge Frau.
Evelyn begleitet sie hinaus und öffnet die Tür. In den 15 Minuten, die sie hier war, ist es kälter geworden.
Hat Joe Ihnen von Walt erzählt?
Walt?
Sally bleibt auf der Türschwelle stehen, schlingt sich die Arme um den Leib und hört zu, wie Evelyn die Geschichte von Walt erzählt.
Als es vorbei ist, bedankt sie sich bei Joes Mutter und geht den Bürgersteig runter zu ihrem Wagen. Sie greift nach dem Lenkrad, schaltet den Motor jedoch nicht ein. Evelyn zufolge ist Joe Autoverkäufer. Er war gerade dabei, einen Wagen einzufahren, als er ihren alten Freund Walt traf. Sie greift nach dem Kruzifix, das sie um den Hals trägt. Joe hat eine fiktive Welt geschaffen, um seine Mutter glücklich zu machen. Was hat er sich sonst noch ausgedacht? Joe ist mehr, als er scheint. Und in gewisser Weise macht ihr das Angst.
Am nächsten Morgen weckt mich meine innere Uhr. Und ein neuer, wunderbarer Morgen in Christchurch erwartet mich. Zumindest behauptet das der alte Knabe, der im Radio für die Wettervorhersage zuständig ist. Ein Blick aus dem Fenster zeigt die Dinge jedoch in einem etwas anderen Licht. Angesichts des grauen Himmels und der dunklen Unwetterwolken am Horizont muss der Typ entweder verrückt oder betrunken sein. Ich starre den Couchtisch an, bevor ich zur Arbeit gehe. Eine Dose Fischfutter befindet sich darauf, aber keine tote Katze. Ich verlasse das Haus, gebe Mr. Stanley den Busfahrschein und heute entwertet er ihn. Ich frage mich, ob das ein Omen ist. Ich möchte ihm von meinen Goldfischen erzählen und weiß gar nicht warum. Weiß nicht mal, ob es ihn interessieren würde. Als er mich gegenüber dem Gebäude absetzt, in dem ich arbeite, winken wir einander kurz zu. Ich trete aus dem Bus in den strömenden Regen. Mittags wird die Sonne wieder scheinen, 100%. Christchurch-Wetter. 5 Jahreszeiten an einem einzigen verdammten Tag. Sally erwischt mich vor dem Fahrstuhl. Wir machen ein wenig schwachsinnige Konversationen bis hinauf zu meinem Stockwerk. Doch die meiste Zeit über scheint Sally nicht ganz bei der Sache, und dann ist sie auch schon verschwunden. Weil ich mir keinen Zugang zum Besprechungszimmer verschaffen kann, mache ich schließlich das, wofür ich bezahlt werde. Dabei behalte ich Detective Calhoun im Auge, wenn er in der Nähe ist. Ich versuche mir vorzustellen, wie er sich jetzt fühlt, doch ich kenne ihn nicht gut genug, um beurteilen zu können, ob er in einer Krise steckt. Ich halte auch nach Melissa Ausschau, doch sie taucht nicht auf. Ich sauge und schrubbe und wische und erledige all das, womit ich mir an einem gewöhnlichen Arbeitstag mein atemberaubendes Gehalt als Reinigungskraft verdiene. Niemand behandelt mich anders als sonst. Niemand betrachtet mich mit dem Blick, der für Serienkiller reserviert ist. Im Revier geht es nicht so geschäftig zu wie gestern, als jeder dachte, bei diesem Fall gäbe es eine überraschende Wendung. Sogar das Besprechungszimmer ist leer. Ich gehe hinein und sehe mich um. Das Phantombild, das sie mit Melissas Hilfe erstellt haben, hängt an der Wand. Dunkles, wuscheliges Haar, Wangenknochen, die man nicht sehen, geschweige denn fühlen kann, jede Menge Bartstoppeln, eine platte Nase, große Augen, eine hohe Stirn. Der kalte, berechnende Gesichtsausdruck wirkt gemein, als wäre die Person auf diesem Bild ein geborener Krimineller. Das Bild hat keinerlei Ähnlichkeit mit meinem tatsächlichen Aussehen. Mein Haar ist dünner. Ich trage es zurückgekämmt und auf praktische Weise kurz. Es ist zwar dunkel, doch das ist schon die einzige Verwandtschaft, denn ich habe hohe Wangenknochen und keine Schwabbelbacken. Außerdem sind meine Augen schmaler. Und Bartstoppeln? Völlig unmöglich. Ich muss mich höchstens einmal im Monat rasieren. Ich grinse das Bild an. Obwohl es angeblich mich zeigt, grinst es nicht zurück. Auf dem Tisch mit den Akten liegt auch das Messer. Es steckt in einem Plastikbeutel, der sich in einer Pappschachtel befindet. Man hat es bereits auf Fingerabdrücke, Blut und DNS untersucht. Hätte man meine Fingerabdrücke darauf gefunden, würde ich das mittlerweile längst wissen. Man hat jedem, der in diesem Gebäude arbeitet, die Fingerabdrücke abgenommen. Das ist so üblich. Melissa hat nicht gelogen. Es ist jedoch nicht üblich, dass jeder von uns eine DNS-Probe zur Verfügung stellen muss. Ich halte den Griff fest in der Hand, spüre ihn unter dem dünnen Kunststoff. Dieses Messer wurde mir unter Umständen gestohlen, die ich unmöglich vergessen kann. Dieses Messer war in jener Nacht mit dabei, als mir tiefste Erniedrigung und größter Schmerz widerfuhren, als ich unendlichen Hass verspürte. Ich lege es rasch wieder zurück. Es gehört mir nicht mehr. Ausführlich widme ich mich den Berichten. Die Prostituierte, die ich in der Gasse habe liegen lassen, hat man inzwischen identifiziert. Jolene Murphy, 22 Jahre alt. Ich hatte gedacht, sie wäre an die 30. Prostituierte altern schnell. Sie hatte allerdings ein Kind. Genau wie ich vermutet habe. Ihr Freund zählt nicht zu den Verdächtigen, weil er im Augenblick aufgrund anderer Delikte im Gefängnis sitzt. Ihr Foto hängt neben dem der anderen Frauen an der Wand. Die zweite Hure, die gestorben ist, Candy Nummer 2, hat man noch nicht identifiziert. Ich müsste eigentlich keine weiteren Unterlagen mitnehmen, aber ich ertappe mich dabei, dass ich mir so viel besorge, wie ich kann. Es sind vor allem Erinnerungsstücke für mich. Ich nehme das Band aus dem Rekorder in der Topfpflanze und bin wieder in meinem Büro, als Sally an die Tür klopft und hereinkommt. Nach dem üblichen Austausch von Höflichkeiten schweigt Sally. Offenbar hat sie alle Worte aufgebraucht, die sie sich für den heutigen Tag zurechtgelegt hat. Sie steht einfach nur da, als hätte jemand in ihrem Innern einen großen Schalter auf ausgestellt. Etwa eine halbe Minute vergeht, dann sieht sie sich um. »Es ist wirklich ein schöner Tag heute«, bemerkt sie. Doch der Schalter steht inzwischen auf Automatik, so dass sie eigentlich gar nicht weiß, was sie sagt. Sie sieht aus dem Fenster, blickt hoch zur Decke und auf den Boden unter meiner Arbeitsplatte. Schließlich ruht ihr Blick auf meinem Aktenkoffer. »Ich habe vergessen, dir heute deine Lunchbrote zu machen. Tut mir leid, Joe.« »Mach dir deswegen keine Sorgen.« Sie starrt immer noch meinen Aktenkoffer an. Vermutlich denkt sie, wenn sie sich genau dasselbe Modell besorgt, werde ich sie noch lieber mögen. Sie versucht herauszufinden, ob ich beeindruckt oder am Boden zerstört wäre, sollte sie sich einen besseren besorgen. Aber wahrscheinlich denkt sie überhaupt nichts. Sie runzelt die Stirn, was wohl ein Anzeichen dafür ist, dass in ihrem Kopf irgendwas vor sich geht. Doch die Art, wie sie dabei das Gesicht verzieht, lässt vermuten, dass in ihrem Gehirn nichts als heillose Verwirrung herrscht. Es ist, als wollte sie mir eine wirklich wichtige Frage stellen, hätte aber keine Ahnung, wie sie lautet. »Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich habe jede Menge Arbeit und sollte mal wieder anfangen.« Jetzt scheint sie wieder zu sich zu kommen. Der Schalter in ihrem Innern springt nicht auf an, denn diese Position existiert bei ihr gar nicht. Abgesehen von Aus- und Automatik gibt es nur noch funktioniert notdürftig. Und dieser Modus rastet jetzt ein. »Wir sehen uns später, Joe.« »Oh, okay, bis dann.«